Deutschlandfunk. Freistil.
Wenn ich jetzt mal meinen tiefsten Ton singe, ich könnte jetzt von einem tiefen F. Das wäre so ungefähr meine Stimmlage. Zwei Oktaven. Der Bass geht halt unter diesem Ton, ist jetzt ein F, noch eine Oktave tiefer. So tief kann ich halt nicht mehr singen. Insofern stimmt das Kontrabass, also das ist unter der Bassstimmlage.
Bass ist Boss. Die Kultur der tiefen Töne. Feature von Olaf Karnig und Volker Zander.
Das Gute am Bass ist, dass er die Ohren in Ruhe lässt.
Gut, Kontrabass hat vier Saiten erstmal. Den kann man im Prinzip entweder zupfen. Oder streichen.
The low end is maybe a bit more cloudy and obscure to understand, but for me it's a kind of mud. It's a kind of it's a kind of Urgeräusch, perhaps a primeval slime.
I remember having a conversation with a colleague years ago about techno, and he said it's just bass. It's just boom 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 boom. I said, well, where are you hearing it? He said, well, from my neighbor's flat, which is upstairs, because they just keep playing. I said, well, all you're going to hear is the bass. You know, what you're going to hear is boom, 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 and nothing else.
Bach mit seinem Generalbass hat gesagt, da unten ist ein Bass, der ist festgelegt und das Fundament von allem. Und darüber ist jede Improvisation eigentlich möglich. Das ist eigentlich das, was den Bass nachher irgendwie ausgemacht hat, dass man eine neue Freiheit gefunden hat.
There is so much low end in the world, cities, Traffic, Trains, Planes.
Dass Stücke quasi auf den Basseinsatz als Höhepunkt des Stücks, quasi als Refrain, hin konstruiert werden, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe in der Dance-Musik.
Na gut, man hat den Generalbass. Das heißt, die ganze Musik wird vom Bass aus gedacht und die ganze Harmonie entfaltet sich vom Bass. Das ist immer das, was zuallererst gedacht wird. Und die ganze Harmonik ist ja basslastig.
Es gibt ja Bass-Music als Genre weltweit irre groß. Die wahnsinnig ein riesen weltweiter Underground ist.
Ja, ich kann mich erinnern, wie Erdbeben in den 70er Jahren, 74 war es glaube ich, ins Kino kam. Und eigentlich, was die machten im Kino, war ja nur, dass sie versuchten, über einen sehr starken Bass, also über einen Subwoofer, die Stühle zum Vibrieren zu bringen. Ja? Also diese Art von Klang war im Kino plötzlich ein Ereignis.
Wenn der Bass losgeht, dann entsteht eigentlich mit der Musik erst das Gebäude, wenn man jetzt so architektonisch denkt. Ohne Bass ist es erstmal eine Wolke oder sowas. Aber der Bass, der macht dann diese Pfeiler, worauf dann sozusagen, in denen die ganze Musik dann stattfindet, wo diese Wolke dann ihren Ort findet, diese Melodien und alles. Der definiert den Club, der definiert die Kirche. Der macht erst den Raum so, dass er zum Raum wird.
Die Orgel kommt ja nicht aus der Kirche, das ist ja ein Gerücht.
Dominik Sustek, Organist der Kunststation St. Peter, Köln.
Die Orgel kommt von den Griechen und stand auch früh in der Arena. Und später haben die Römer das dann im Prinzip übernommen für ihre Arenen, für Wettkämpfe und so weiter. Und wie dann alles in der römischen Kirche auch von dem Römischen Reich dann übernommen wurde, kam dann später auch die Orgel als Machtinstrument im 8., 9. Jahrhundert in die Kirchen rein. Das ist das Schöne bei der Orgel, schon sehr geschickt angelegt, dass man quasi die tiefen Töne in der Regel ja mit den Füßen spielt. Und die Füße sind natürlich viel träger als die Finger. Du brauchst ja größere Ventile für die großen Pfeifen. Das heißt, sie sind schwerer zu drücken, dann drückt man die mit den Füßen. Bei Bach ist zum Beispiel ziemlich stark die Technik darauf angelegt, dass man immer die beiden Füße im Wechsel spielt. Also zum Beispiel dü, 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 dü. Also immer der eine, dann der andere und so weiter. Dann kann der andere wieder springen und so. Solche Sachen, das ist alles da schon in der Musik dann als Spieltechnik festgelegt. die tiefen Pfeifen, die können schon mal 8 Meter lang auch sein, je nachdem, was es für eine Fußtonlage ist. Es gibt die Möglichkeit ja auch der gedeckten Pfeife, dass ich quasi oben zumache. Also bei uns, genau, ist es dann 5 Meter quasi die längste 16-Fuß-Pfeife. Und die 32-Fuß wäre dann 10 Meter. Ich glaube, im Dom gibt es sogar auch sowas wie ein 64-Fuß. Da gibt es dann mehr so ein undeutliches Zittern, was man dann eben noch wie eine große Trommel quasi dazuschalten kann.
Tourneen und so. Das ist halt immer auch die Frage, ob man den Bass dann mitnimmt, weil so ein Bass ist halt doch relativ groß und sperrig.
Sebastian Grams, Kontrabassist und Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Und der Bass ist halt schon irgendwie auch was Besonderes, sodass ich da auch noch so einen klappbaren Reisebass habe, wo man den Hals dann reinklappen kann und der ist dann wie so ein Koffer eher. Oder ich besorge mir halt vor Ort irgendwie einen Kontrabass. Aber da ist teilweise sehr limitiert. Also zum Beispiel in Karachi, da gibt es vielleicht einen Kontrabass, aber es sind 23 Millionen Leute. Ne? Und das war für mich vor Jahren schon auch eine interessante Erfahrung. Hier haben wir natürlich Hunderttausende von Bässen in Europa. Und in anderen Kulturkreisen ist man wirklich froh, wenn man ein Ding hat, was irgendwie spielbar ist. Also der Bass, den ich jetzt hier habe, der ist so an die 100 Jahre alt und sieht auch ziemlich ramponiert aus, weil der dem Peter Kowald gehört hat, der einen doch international recht renommierter, wichtiger Free-Jazz-Kontrabassist war. Und da ist natürlich auch so die Herangehensweise an den Bass etwas expressiver, etwas wilder. Dementsprechend hat der hier auch so einige Macken und Kratzer. Und an sich ist der Bass jetzt nicht besonders hochwertig, aber ich kannte halt den Peter Kowald aus der Zeit, als er in Wuppertal war. Und da hat mir damals schon der Bass immer gut gefallen. Und ich kannte auch die Töchter vom Peter. Und als der Peter dann 2002 verstorben ist, da ist dann irgendwie der Bass ja letztendlich 2012, 10 Jahre später, bei mir gelandet. Und ja, der hat einfach einen guten Klang. Also der ist schon speziell, ne? Man muss ihn schon zu nehmen wissen, aber es gibt ja diesen Witz, dass immer die Leute eben beim Bass-Solo also, sich unterhalten und so, diesen ganzen. Und das ist natürlich so. Also wenn man, das haben wir alle Jazz-Kontrabassisten gemacht, dass man irgendwo in der Bar spielt und dann kommt das Bass-Solo, dann wird es halt leiser erstmal und auch feiner im positiven Sinne. Aber da muss man halt schon die Ohren ganz schön in Richtung Bühne lenken, dass man jetzt auch wahrnimmt, ah, okay, dann spielt der Bass das Solo und ich denke, da geht es eben auch für mich und für viele andere darum, diese Rolle des Kontrabassisten irgendwie zu emanzipieren und weiterzuentwickeln. Und da gibt es eben eine große Tradition eben mit Mingus und Blanton und Skoda Nibio, Dave Holland, Charlie Hayden. Das sind natürlich alles wichtige Einflüsse. Und aber die Reise geht halt immer weiter in die Zukunft. Und es gibt auch eben heute eine große Anzahl von jüngeren Bassisten, die wirklich super interessante Sachen machen. Also, und ich denke, das Thema Klangforschung am Kontrabass hat sich auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren nochmal unheimlich entwickelt. So, und da ist einfach unheimlich viel passiert und es haben eigentlich doch viel mehr Leute gemerkt, dass da noch so unentdeckte Klänge und Schätze zu entdecken sind. So. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Charles Mingus einen Bassriff von Haiti in Fight Song. Ja, Haiti in Fight Song ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Bassriff, so, was natürlich viele können und kennen, und es ist einfach eine gute Basslinie. Und Charles Mingus hat halt erstmal, war der einer der ersten Bandleader als Kontrabassist, der eben auch viel komponiert hat, das spielt natürlich eine große Rolle. Und damit natürlich auch vom Bass ausgehend eine ganz eigene Vision und Version von Jazzmusik entwickelt hat. Und neu war eben für Mingus und andere Spieler, dass man eben dann wie einen Bläser improvisiert über die Changes, über das Stück. Und da war Mingus auf jeden Fall ein wichtiger Vorreiter. So. Das wäre jetzt zum Beispiel ein typisches Bass-Ostinato oder was man Bass-Vamp nennt. Das Ostinato, das ist eben drin, dass dieses Vamp wiederholt wird. Ne? Und oft wird dieses Bass-Vamp dann auch noch transponiert. Also zum Beispiel, ne? Das wäre jetzt einfach so eine Art Bluesform wäre das gewesen. Und das sind halt immer ganz kurze Rhythmus-Patterns, Tonfolgen, die immer wiederholt werden eigentlich. Und dadurch entsteht natürlich schon so ein Flow, so ein Groove, der auch eine gewisse Konsistenz hat, der sich nicht so schnell ändert wie im Jazz, ist ja viel mehr Variation im Spiel. Und in der Rock- und Disco-Funk-Musik, ne, da würde der Bass eher ein ganz bestimmtes Pattern spielen oder Ostinato oder Vamp und das in der Regel auch wiederholen. So. Und das macht eben dann vielleicht auch so ein bisschen diesen Drive aus.
When I was a child, every August in a small...
Als ich Kind war, wurde bei uns im August auf dem zentralen Dorfplatz eine Bühne aufgebaut und darauf wurden die ganze Nacht hindurch die großen Taiko-Trommeln gespielt.
Hashime Ishizaka, Konzertpromoter in Tokio und Barcelona.
Die Trommeln wurden geschlagen und die Menschen tanzten in die Nacht hinein. Es ging darum, diesen Moment zu genießen und zu tanzen.
Dance music, very traditional.
Alles sehr traditionell.
The sound of taiko, taiko drum travels long. You know, once you hit it.
Der Klang der Taiko-Trommeln reicht sehr weit. Er wandert über die Felder, über die Hügel und erreicht die Menschen auf der anderen Seite. Ich vermute, Taiko-Trommeln wurden einst als Kommunikationsmittel benutzt, um Distanzen zu überwinden. Außerdem, der Klang der Trommel trifft dich direkt, den Oberkörper, den Bauch. Dieser Klang zielt genau auf dein Herz und die Leute fangen an zu tanzen und vergessen ihren Alltag. Einfach nur tanzen und trinken.
And forget about the daily life, just drinking and dancing and...
Was ich bei James Last historisch gesehen entscheidend finde oder für entscheidend halte, ist ganz einfach, dass er eigentlich in seiner Entwicklung als James Last drei verschiedene Bands hatte. Und alle drei Bands haben den nahezu selben Sound gespielt und alle drei Bands waren ungefähr gleich erfolgreich.
Ron Last, Musikproduzent, Sohn von James Last.
Er war Bassist. Ursprünglich hat er Klavier gelernt. Dann ist er zur Heeresmusikschule nach Bückeburg gekommen. Da brauchte man zum einen ein klassisches Orchesterinstrument. Das war dann der Bass. Und zum anderen brauchte man ein klassisches Marschinstrument, das war dann die Tuba. Die hat er dann auch, ich glaube, mit dem letzten Schuss des Krieges sofort hingelegt. Dann kam er als 16-Jähriger nach Hause und die Amerikaner, die Bremen besetzt hatten, kamen dann halt zu ihm hin und hatten gehört, dass er Bass spielt und brauchten einen Bassisten für ihren Jazzclub. Nun hatte er gar keinen eigenen Bass. Daraufhin sind dann die Amerikaner kurzerhand zu seinem Basslehrer gefahren und haben den Bass konfisziert. Was mein Vater ein ganzes Leben lang verfolgt hat, ist, dass dieser Bass die Nacht im Grunde genommen nicht überlebt hat, weil ein Betrunkener in den Bass getreten ist. Auf jeden Fall ist er da mit Jazz nicht erst in Berührung gekommen. Das haben sie schon in Bückeburg gespielt, immer dann, wenn die Ausbilder nicht da waren. Aber von da war eigentlich klar, dass er Bass und Jazz zusammen spielen wird und Spaß dabei haben wird und Spaß dabei finden wird. Bert Kempfert war im Grunde genommen einer der beiden Orchesterleiter, die halt wirklich erfolgreich waren in Deutschland. Der andere natürlich mein Vater, aber die kamen ungefähr zur selben Zeit aus denselben Verbindungen, nämlich Polydor, und aus demselben Studio, nämlich was heute Studio Hamburg ist. Und die haben mit ähnlichen Musikern gearbeitet. Kontrabass sicherlich Kuddel Grewe hauptsächlich. Dann entscheidend war sicherlich auch noch, dass Rolf Ahrens für beide in den Anfängen Schlagzeug gespielt hat. Rolf hat einen ganz eigenen Sound, eine sehr tiefe Bassdrum, die sich auch in großen Räumen, und dieser Aufnahmeraum war ein sehr großer Raum, die sich da sehr gut als Bassdrum behaupten konnte. Und war für meine Begriffe nach wie vor ein absolut großartiger Schlagzeuger, weil er eine Form von lazy playing gehabt hat, also sehr, sehr laid back spielen konnte. Und das hat er eben sehr, sehr gut gemacht. Und da kommen eben dann halt so diese typischen, sehr relaxed wirkenden Sounds her, wie Strangers in the Night bei Bert Kempfert oder, sagen wir, Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung bei James Last, die einfach ganz anders waren als das, was man im Grunde genommen soundmäßig gewohnt war von präzisen Orchestern. Und hier hatte man halt eine ganz andere Präzision, die es aber im Grunde genommen ermöglicht hat, dass man sich entspannt dabei. Und das war sehr, sehr gut. Der Knacksound. Der Knacksound, der wurde gesucht, auch weil er sich besser durchsetzen konnte in der Produktionsart der Zeit. Damals hatte man ein Stereomikrofon, wenn man ein Stereo hatte. Das wurde in einen Raum gehängt und dann wurden alle Musiker da so rum platziert, dass nachher das große Ganze so klang, wie man sich das vorgestellt hat. Also die Lautstärkeregler waren zum Beispiel: Rolf, geh mit dem Schlagzeug mal 5 Meter nach hinten. Das ist nicht so, wie wir das heute im Studio kennen, wo man alles auf Einzelspuren aufnimmt und hinterher komplette Kontrolle hat. Der Knacksound im Bass war von daher wichtig, als dass, wenn man alte Jazzaufnahmen hört, dann hört man zwar auch einen Bass, aber der ist oftmals toll gespielt, aber hat ganz einfach in der Mischung nicht die Wichtigkeit, konnte sich nicht so durchsetzen. Der Knacksound im Bass hat es halt ermöglicht, in dieser Aufnahmesituation einen Bass darzustellen, der sich tatsächlich nachher in der Aufnahme als Bass identifizieren ließ. Und Ladi und Fiete Wacker haben dann irgendwann angefangen, eine spezielle Technik zu entwickeln mit Plektron. Und die Tonabnehmer der damaligen Zeit an den E-Bässen haben dann im Grunde genommen den Rest gemacht dazu. Der Bass, von jeher das Fundament zu dem, was da drüber passiert, lässt sich durch die großen Frequenzen, die der Bass abgibt, die einen Raum sehr schnell füllen, im Stereobild praktisch nicht abbilden. Das heißt, der Bass ist mono geblieben, während sich dann im Übergang zum Stereo die ganzen anderen Instrumente, insbesondere bei James Last, halt mit einer Links-Rechts-Darstellung präsentiert haben. Dadurch ist der Bass und halt auch die Bassdrum vom Schlagzeug haben mit einmal eine ganz andere Wichtigkeit erfahren, weil sie eben halt auch die einzigen Sachen waren, die wirklich neben dem Solisten im Monobild waren. Und alles andere ist zur Seite gerückt worden. Und dadurch, muss man sagen, hat halt der Bass eine extreme Wichtigkeit in den Produktionen, die seitdem entstanden sind, erhalten.
Bert Kempfert hat natürlich sozusagen meine Kindheit begleitet, sozusagen aus dem Radio gekommen.
Michaela Melian, bildende Künstlerin, Sängerin und Bassistin in der Band FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, Professorin für zeitbasierte Medien an der Hochschule für bildende Künste Hamburg.
Mit FSK haben wir in London 1985 A Swinging Safari aus dem Gedächtnis reenacted, appropriiert, würde man heute sagen. Also nicht nachgespielt, auch nicht mit Noten, nicht angehört, sondern wir haben sozusagen aus dem Stand versucht, es zu erzeugen. Und da kommt natürlich genau dieser knackige, so also ein bisschen afrikanische, hüpfende Bass dazu. Und das hat mir sowieso mal gut gefallen. Also da gibt es natürlich Klammern, die das immer wieder zusammenfassen. Und ich mache das sehr stark auch übers Hören. Weniger übers, dass man sich was raushört, sondern dass man sich was vorstellt und dann versucht, das zu erfinden. Weil das hat ja immer in der Band, also gerade bei FSK, hat es ja auch mit den anderen zu tun. Da gibt es dann so eine Art Feedback. Der eine spielt das, dann fällt einem dazu das ein. Und so ergeben sich plötzlich so Sachen, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat, wo man dann an so musikalische Vorbilder wie im Bert Kempfert denkt und sagt, ah, da probiere ich jetzt sowas. Da spielt immer das Unterbewusstsein die ganze Zeit natürlich mit. Erst habe ich Gitarre gespielt und dann mir das Cello ausgesucht, weil ich genau die tiefere Frequenz so toll fand und auch die Kombination eben des Zupf- und Streichinstruments. Abgesehen vom Frequenzbereich, der mich da interessiert hat, hat mich schon immer total begeistert, was der Bass jetzt vor allem in der Barockmusik für eine Funktion hat. Und der definiert ja eigentlich im Endeffekt das Tempo, kommt so vom Herzschlag und zusammen mit dem Cembalo wird damit eigentlich auf einer sehr improvisierten Spielweise, auf einer sehr reduzierten Notation basierend, definiert der eigentlich so das Fortschreiten der Akkordwechsel, der Rhythmik, also das sind ja oft Tänze, die da zugrunde liegen. Und da ist man eigentlich, wenn man dann weiterdenkt, sehr schnell bei der Popmusik oder auch beim Jazz natürlich. Und das hat mich immer interessiert, weniger die Melodie als sozusagen das Strukturieren von Musik, also in Denken in Pattern, Denken in sozusagen kompositorischen Schemata, in Wiederholungen, in Repetitionen, in Überleitungen, weil der Bass ja zusammen mit, in dem Fall dem Cembalo oder später in meiner Band mit dem Schlagzeug eben auch die vorbereitet sozusagen die Changes. Und das ist eine unglaublich tolle kreative Möglichkeit, in Musikensembles zu spielen. Ich habe natürlich, als ich Cello studiert habe, in Orchestern gespielt und das ist überwältigend, weil wenn man da auf der Seite sitzt, wo die ganzen Cellisten dann sitzen, also gerade wenn man sozusagen dann in die romantische Musik reingeht und dann spielen da so 8 Celli und 6 Kontrabässe oder sowas, dann fängt ja der ganze Boden zu vibrieren an und man sitzt so in einem richtigen, so einem Frequenzraum. Das ist unglaublich toll. Das holt einen also mindestens so ab wie in der Diskothek. Also das sind so einfach so, es gibt so ein unglaubliches Erlebnis, wie man da in so einem Klangkörper richtig drin sitzt, den man ja sozusagen gleichzeitig mitgestaltet.
Wir reden von Funk, weil es sexy ist. Es ist definitiv sexy. Es ist vielleicht wie so ein kleiner Klaps beim Sex. So ein Slap. der Slap-Bass. Das sind ja gar keine tiefen Töne, sondern hohe, die den Bass unterbrechen und die so ins Herz slappen. Ja, eine wichtige Erfindung, die dann bis heute Folgen hat und Imitatoren, gute und schlechte.
Justus Könke, Musiker und Produzent.
Ja, der Slap-Bass, ein weites Feld. Es gab ja in der klassischen Musik auch im Bassbereich bei Béla Bartók solche Inventionen. Bartók hat ja ein eigenes Instrument eingeführt, weil der wollte, dass die Bassisten und die Cellispieler slappen. Also, dass die Saite aus Holz knallt und man ein entsprechendes Geräusch erhält. Ja, wir hören die Gröbats, die größte Bassline aller Zeiten. No more, no less. Woran liegt das? Bernard Edwards konnte unheimlich viele Noten in einer Bassline unterbringen, ohne dass sich der Bass hervortut oder so, sondern das Stück mit Hilfe des tollen Drummers natürlich auch, alle bei Chic waren geniale Musiker, die ganze Sache trägt und zum Schweben bringt. Ohne Slaps, ohne Spirenzien und vor allem ohne Minimalismus. Und wie das geht, ist mir bis heute ein Rätsel. Viele Töne, die wie einer wirken. Weniges, weil das eines der größten Stücke aller Zeiten ist, habe ich genauer analysiert und auch Schamloses danach gemacht. In meinem Musikövre als Alfie Love, weil das besteht aus drei Bässen. Da gibt es einen oktavierten Sequenzer mit 16 links und rechts im Raum und in der Mitte noch ein Subbass, der auf die Viertel dieselben Töne spielt. Und das sind drei Töne. Und das war vom anderen Stern. Das hat Alfie Love etabliert als aus der Zukunft. Aber das wirkliche Fundament des Basses liegt tiefer, in viel tieferen Frequenzen.
Ich erinnere mich, wenn ich als Jugendlicher manchmal Bands gesehen habe, manchmal habe ich wirklich nicht verstanden, warum der Bass überhaupt da ist, weil man hat ihn nur so ein bisschen rausgehört und Schlagzeug, Gitarre, Gesang, alles war klar. Aber bei Reggae hat der Bass halt wirklich eine ganz tragende Rolle.
Marc Ernestos, Musikproduzent.
Es gibt im Reggae den Begriff Rhythm. Das ist die Basis von einem Tune und das ist im Wesentlichen der Basslauf. Die technische Möglichkeit gibt es ja erst seit einigen Jahrzehnten, Bass in großer Lautstärke wiederzugeben. Und aus irgendeinem Grund hat besonders Reggae in Jamaika das sehr angenommen und sehr kultiviert, weil man da eine Musikkultur hatte, wo rivalisierende Soundsystems gegeneinander angetreten sind, da immer großer Wettbewerb auch bestand. Und man hat natürlich dort den Vorteil, dass es immer warm ist, das heißt, dass Soundsystems in der Regel draußen stehen können und man keine Probleme mit Raumakustik hat, weil tiefe Bässe haben sehr lange Wellenlängen und sind in geschlossenen Räumen sehr schwer zu kontrollieren, ohne dass es dröhnt und resoniert. Vielleicht hat es dazu beigetragen, dass besonders in Jamaika der Bass sehr bewusst, ja, oder sehr ausgiebig benutzt wurde, eingesetzt wurde. Wenn ein Soundsystem draußen steht, dann kann sich idealerweise der Schall frei ausbreiten. Wenn man im geschlossenen Raum ist, man immer das Problem, besonders die tiefen Frequenzen, die große Wellenlängen haben, sind schwer zu kontrollieren. Ein 50-Hertz-Ton hat eine Wellenlänge von etwa 7 Meter und in einem geschlossenen Raum wird der Schall ja viele Male zwischen den Wänden und zwischen Decke und Boden reflektiert und besonders die tieffrequenten langen Wellen verlieren ihre Energie nicht so schnell. Das heißt, sie werden oft hin und her geworfen und es gibt dann Überlagerungen und Auslöschungen. Das heißt, man hat meistens ein ziemliches Chaos und das ist aufgrund der Energie und der Wellenlänge schwer zu kontrollieren in einem geschlossenen Raum. Ich würde sagen, dass das Verständnis von Raumakustik der technischen Entwicklung von Lautsprechern weit hinterherhinkt. Dass es wenige Räume gibt, die besonders Bass ausreichend absorbieren, um überhaupt eine sinnvolle Wiedergabe zu ermöglichen.
Manchmal sieht man verfallene Kinos. Ja, die Leinwand ist weg und man sieht noch hinter der Leinwand einen riesigen schwarzen Trichter. Also man sieht Elemente von Lautsprecheranlagen, wie es sie nur in Kinos gab, zu einem Zeitpunkt, als die technische Reproduktion von Klang noch nicht sehr weit entwickelt war.
Daniel Kotenschulte, Filmkritiker und Stummfilmmusiker.
Die Leute hörten Radio, sie hatten ein Grammophon zu Hause mit einem Trichter und das Mikrofon war erst ein paar Jahre alt. Das ist erst in den 20er Jahren erfunden worden. Insofern war es eine sehr avancierte Technik. Und das Irre ist, man sah sie nicht. Sie war verschwunden hinter der Leinwand. Sie befand sich im Dunkeln. Also was da geschah, war offenbar mysteriös für das Publikum, so gar nicht zu durchschauen. Und das sollte es ja auch gar nicht. Denn das Tolle am Kino ist ja, sie sind vom Bild derart fasziniert, dass der Ton immer sekundär ist und nur ganz schwer aus diesem Hinterhalt, aus dem Hintergrund herauskommt. Insofern hatte die Kinotechnik eine Existenz im Verborgenen, aus der sie sehr viel gemacht hat. Ein Fußbeispiel für Bass, finde ich, in der Filmmusik ist Alfred Hitchcocks Film Der Mann, der zu viel wusste, in der frühen Fassung von 1934. Der hat den Film ja zweimal gedreht, einmal 34 und dann nochmal 20 Jahre später in Hollywood. Und in beiden Filmen ist das gleiche Orchesterstück während der Mordszene zu hören. Eine spätromantische Sinfonie mit Pipapo und allen Schikanen. Und der Höhepunkt ist eine Basstrommel, ein Basstrommel-Solo. Und wenn dann die Zimbeln klingen, dann soll gleichzeitig der Schuss in dieser Musik verschwinden. Aber dass vorher die Basstrommel geschlagen wird, ist natürlich ein ganz großer Spannungsmoment. Und wenn wir die beiden Filme vergleichen, den frühen Film mit dem späten Film mit der gleichen Musik, dann merken wir, was in der frühen Fassung technisch alles verloren ging. Man kann gar nicht mehr die Basstöne der Orgel hören, die auch ganz wichtig sind. In der zweiten Version ist das sehr, sehr präsent im Klang. Man merkt also, im frühen Kino ging gar nicht viel mit dem Bass. Man wollte gerne, aber es gab Grenzen. Ja, Jaws von John Williams ist, finde ich, ein Klassiker in der Filmmusik, weil er sozusagen an der Endphase komponierter Soundeffekte steht. Also da hat noch ein großer spätromantischer Komponist, John Williams, mit allen klassischen Orchesterfarben versucht, Soundeffekte zu machen wie der Stummfilmzeit. Also wenn der Hai kommt, dann spielen zwei Fagotte und vier Kontrabässe. Ja, aber sie mischen sich in einer Weise, wie wir das heute mit elektronischen Klangeffekt machen würden. Es ist immer noch ein Musikstück. Es ist alles in Noten geschrieben und wir können es sogar nachspielen. Aber wie es eingesetzt wird, hat es die Funktion heutiger Soundeffekte. Da entsteht etwas für uns unbewusst Bedrohliches, was wir gar nicht als Musik im ersten Moment wahrnehmen, sondern als ein Signal. Da kommt etwas Schlimmes.
Als es passierte, war ich im dritten Stock eines alten Holzhauses.
Hashime Ishizaka aus Tokio über Infrasound-Klangwellen während des großen Erdbebens am 11. März 2011 in Japan.
Jedes Mal, wenn ein Erdbeben passiert, kann man zuerst ein Geräusch hören, wie wenn etwas zerbirst oder der Boden rumort.
On the 11th of March 2011.
Es war der 11. März 2011. Ich war also in diesem alten Gebäude im dritten Stock. Und plötzlich fängt alles an zu wackeln. Wir haben in Japan das ganze Jahr über Erdbeben. Also dachten wir erst, naja, es ist eines von diesen normalen Erdbeben. Aber nein, es war gewaltig. CDs und Platten fielen aus den Regalen. Das Haus schwankte tatsächlich.
And we took the stairs from the third floor to the ground floor.
Wir haben die Treppe genommen und sind vom dritten Stock runter ins Erdgeschoss. Ich habe einfach nur gebetet, bitte lass das Gebäude nicht einstürzen. Und dann war ich draußen und wir sind zu einem Parkplatz. Wir waren mitten im Büroviertel Tokios. Um uns herum Gebäude mit 60, 70 Stockwerken. Und alle Gebäude haben hin und her geschwankt. So was habe ich noch nie gesehen. Bei jedem neuen Nachbeben konnten wir sehen, wie durch den Asphalt, auf dem wir standen, Wellen gelaufen sind. Rauf und runter. Über uns die Gebäude haben sich zu uns geneigt. Ich dachte, das ist das Ende der Welt. Und ich glaube, ich konnte ein Geräusch hören, kurz vorher. Es könnten die Gebäude gewesen sein oder der Boden. Jedes Mal bei den Nachbeben hat der Boden Wellen geschlagen, als wäre der Boden aus Wasser.
The ground was waving like water.
Der Bass ist im Frequenzspektrum das mit der meisten Energie und das, was vor allem auf der Tanzfläche mit dem Volksmund gesagt in den Bauch geht. Im Zusammenspiel mit der Bassdrum, am besten nach letzten quantenphysikalischen Erkenntnissen gemischt, dass sie sich nicht in die Quere kommen und wummern, sondern massiv reinhauen. Da wurde ja auch in den 90er Jahren viel Forschung getrieben. Die Kunst der Mischung von Bass und Bassdrum wurde in den 90ern perfektioniert auf den Club hin.
Jede moderne Clubmusik oder Tanzmusik nutzt Bass, aber Bassmusik würde für mich bedeuten, Musik, die die Möglichkeiten vom Bass sehr prominent und bewusst und kreativ einsetzt. Und da sehe ich in größeren Genres aus den letzten Jahrzehnten, würde ich sehen, Reggae, Drum and Bass, Dubstep. Und da gibt es natürlich viele Untergenres und Ausfächerungen.
Das Neue bei Drum and Bass, was den Bass angeht, war ja, dass der Bass selber dominant wurde. Also zum einen als Träger von Melodien, zum anderen aber auch, dass die Stücke auf diesen Punkt hin konstruiert wurden, wo so ein massiver Bass einsetzt. Zum Beispiel bei Damn Sun von Trace und Nico ist das ganz deutlich der Fall.
Christian Wertschulte, Journalist und Autor.
Dieser Bass als Melodieeinsatz, den findet man später zum Beispiel im UK Garage. Den findet man im Dubstep sehr stark. Und das andere, diese Art, dass Stücke quasi auf dem Basseinsatz als Höhepunkt des Stücks, quasi als Refrain hinkonstruiert werden, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe in der Dance-Musik. Da gibt's regelmäßig diese Stellen, wo halt die Melodie so ein bisschen läuft und dann setzen die Instrumente ein und dann gibt's so eine kurze Pause und dann kommt der Bass, also der sogenannte Drop. Das ist eigentlich ein Stilmittel, was man überall heute findet. Und der Bass-Sound ist da sehr unterschiedlich. Es gibt einen eher runden, warm klingenden Bass, der aus dem Haus kommt. Und es gibt so einen sehr aggressiven Bass, der fast schon an so eine Art verzerrter Gitarre erinnert, also ein bisschen höher liegt als die klassischen Bassfrequenzen.
Exclusive!
Stile wie Drum and Bass und Dubstep sind natürlich mindestens stark beeinflusst von der Reggae-Bass-Kultur. Aber ich denke, dass das einfach die technische Weiterentwicklung ermöglicht hat, da noch extremer zu werden. Man kennt es von Reggae Sound Systems, dass sich Leute vor die 18 Zoll Basslautsprecher stellen und sich ein bisschen massieren lassen vom Bass. Aber modernere Anlagen, wie sie zum Beispiel auf Dubstep-Partys eingesetzt wurden, das ist manchmal schon fast gewalttätig, was da an Bass erzeugt wird.
Oh my God!
Ich war immer großer Follower von Native Instruments. Alle Instrumente eifrig benutzt. Als Massive rauskam, gefiel mir die Ästhetik überhaupt nicht. Das ist ein toller Synthesizer, aber der machte eben in erster Linie so diese machismohaften Riesen-Monster-Bässe. Habe ich nie benutzt, hat mir nie gefallen. Fand die unsubtil, übergriffig, blöde Soundästhetik.
Es war sicher Mitte der Nullerjahre so, dass sehr viel Popmusik darauf produziert wurde, dass man sie auf Laptop-Lautsprechern und dann auch auf den ersten Smartphones hörte oder halt auf iPod-Kopfhörern, die nicht sonderlich viel Bass transportieren. Und da war es auf jeden Fall so, dass man versucht hat, diese Bassfrequenzen in den verschiedenen Underground-Musiken zu retten, besonders halt im Club. Das war natürlich auch die Zeit, als die Function One Soundanlage quasi zum Clubstandard wurde. Interessanterweise hat sich da eigentlich der Underground durchgesetzt. Das heißt, wenn man jetzt mal sich aktuelle Chartsproduktionen anhört, also egal ob das Rihanna ist oder ob das Despacito ist, also ein Reggaeton-Stück, oder natürlich auch sowas wie Kendrick Lamar, dann haben die eigentlich alle mittlerweile sehr wuchtige Basssektionen.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Buzzin'. Raiders is buzzin'. Ja, ja.
If you speak to most people about tinnitus, they usually have high-pitched.
Wenn Sie im Allgemeinen über Tinnitus sprechen, geht es normalerweise um hohes Fiepen, etwa so um die 5000 oder 6000 Hertz. Ein konstantes Pfeifen im Ohr. Und das habe ich auch.
Anthony Moore, Musiker und Sänger, emeritierter Professor für Sound an der Kunsthochschule für Medien Köln.
Aber die Niederfrequenzversion davon ist genau die gleiche. Nur, dass es in diesem Fall kein hoher Pfeifton ist, sondern wie in meinem Fall eine Art tiefes Grollen.
And when it first came on, I was lying in bed and I thought, what?
Als es anfing, lag ich im Bett und dachte, was ist das? Ist das der Kühlschrank? Haben wir noch irgendeine Maschine eingeschaltet? Ist es eine Klimaanlage? Parkt draußen ein Lastwagen und der Motor läuft? Und es war diese Art von tiefem, sehr tief grummelnden, ununterbrochenem Grollen.
And I gradually realized after a couple of days and, you know, checking and so on and going to different environments that it was coming from within.
Erst nach ein paar Tagen, als ich es in unterschiedlichen Umgebungen für mich getestet hatte, habe ich gemerkt, dass es von innen kam. Und zwar eine Form, die ich Niederfrequenz-Tinnitus nennen würde. Zum Glück gibt es tagsüber draußen eine Menge an Low-End in den Umgebungsgeräuschen. Und diese tiefen Frequenzen maskieren diesen Tinnitus. Jedenfalls in meinem Fall ist das so. Jetzt, wo ich das alles verraten habe, werde ich wohl nie wieder einen Job als Soundingenieur oder Plattenproduzent bekommen.
I've just probably put myself out of work for the rest of my life.
Also ich glaube, es gibt einfach im Moment bestimmte Underground-Musik, die den Bass insofern einsetzt, als dass sie sich einfach traut, ein bisschen mehr damit zu machen. Also im Zweifelsfall ein bisschen tiefer runter zu gehen oder auch ein bisschen höher oder ihn noch ein bisschen stärker zu übersteuern.
Musik.
Ich sehe das in Ausprägungen bei allen, so, wo wir hier so sind. Hier treten auch manchmal so Künstler auf, so queere, junge Leute, Männer, Frauen, Gender, egal, so mit ihren Entwürfen. Das ist alles Bassmusik, was sie machen. Also so ein bisschen wie früherer Elektropunk, aber vor allem Bassmusik. Und warum ich da nicht immer so musikalisch drauf einsteigen kann als alter Mann, ist, glaube ich, das schwimmt. Also es ist einfach so ein Gewummer, das einen so ein bisschen überwältigt, so per Frequenz. Aber es ist keine Bassline. Also es ist nicht Bernard Edwards, sondern es ist mehr so. Und oben drüber deklamiert jemand seine queere Unterdrückung. Ist ja auch alles prima. Aber ja, ich mag Basslines.
I think that low end is, it's a big, long waves.
Niedrige Frequenzen sind lange Wellen. Und meiner Meinung nach sind sie irgendwie turbulent. Low end, das ist eine Art von Turbulenz. Wenn Sie also den Lautstärkepegel und die Filter einer Soundanlage nicht auf die Form des Raums abstimmen, in dem Sie sich gerade befinden, können Sie eine Menge von dem bekommen, was ich einfach Turbulenzen nennen würde.
You can get a lot of what I would say is simply turbulence, just like, you know, you're flying in an airplane and it suddenly.
Als würdest du mit einem Flugzeug fliegen und plötzlich tauchen im Himmel Turbulenzen auf. Große Unebenheiten und Löcher und Verdichtungen. Und diese unkontrollierte Art von niedrigen Frequenzen in einem Raum, in einem geschlossenen Raum, ist etwas, das ich überhaupt nicht ausstehen kann.
Also die größte Spielfläche für wummernde Bässe als Soundeffekt ist ironischerweise der Dokumentarfilm heutzutage. Wenn Sie im Fernsehen einen Dokumentarfilm angucken, das muss nicht die Nazi-Zeit sein, das kann alles andere fiese auch sein, dann wummert es unbestimmt aus dem Hintergrund.
Drei Geschwister beginnen ein leichtsinniges Spiel.
Und das ist eine Pest, ja, weil sie so einfach zu generieren ist. Das kann man sozusagen am Schnittcomputer gleich mitmachen. Da muss man noch nicht mal was von Musik verstehen. Das ist überhaupt nichts, was ein Komponist komponiert hat. Das ist etwas, was eben der Schnittmeister oder der Regisseur selber aus dem Ärmel schüttelt. Und entsprechend unbestimmt ist oft dann auch der Effekt dieser Klänge. Der Normalzustand ist, dass das Leute machen, die davon überhaupt keine Ahnung haben.
I think there's interesting commonalities about heaviness of sound and heaviness of bass being associated with industry.
Man kann eine interessante Verbindungslinie von Sound und der Heaviness des Basses zum Industriezeitalter ziehen.
Benjamin Noyes, Professor für kritische Theorie an der University of Chichester, England.
My partner, her father, worked as a steelworker.
Mein Schwiegervater war Stahlarbeiter in Südwales und er ist heute fast taub wegen dem Lärm in der Fabrik. Fließbandarbeit, lange Schichten, das Fließband läuft. Und das ist einfach purer Sound. Irgendwie verrückt, dass wir in Clubs gehen, um Geräusche zu erleben, die unsere Großväter 8 oder 12 Stunden am Tag in Fabrikschichten erlebt haben.
Es gibt Leute verschiedene Erklärungen dafür, dass der Bass mittlerweile das dominante Instrument in der Popmusik geworden ist, sodass dominante Instrument im doppelten Sinne, also als Instrument, aber auch als Mittel. Das eine ist natürlich eine technologische. Man kann Bass heute auch mit kleinen Lautsprechern sehr viel besser abbilden. Das gilt für Kopfhörer, das gilt aber auch für sowas wie Bluetooth-Boxen. Und das gilt natürlich erst recht für diese ausgefuchsten Club-Soundsysteme. Und das zweite ist vielleicht tatsächlich eine gesellschaftliche Art und Weise. Und da finde ich insofern interessant, dass der Bass ja irgendwie viel ozeanischer geworden ist, als er früher war. Also wenn man mal 25 Jahre zurückschaut, auf zum Beispiel auf Hausplatten oder so, da war der Bass ja ein klares Melodieinstrument. Es gab schöne Bassläufe. Und heute hat man Bass irgendwie nur noch als Präsenz quasi da. Es geht gar nicht so sehr darum, dass eine Melodie transportiert wird. Never hesitate to give a nigga yellow tape. And worry about the bag, cause the cash accumulate. Soon as we came in the game, all these niggas they imitated. Put my mind on it, then I put my grind on it. Put the iron on them if a nigga my opponent. Das hat man zum Beispiel, wenn man mal auf so eine Hip-Hop-Party geht, dann gibt's ja immer diese tiefen 808-Bässe, die so richtig lange nachhallen. Und dann rasten ja immer alle total aus an dieser Stelle. Und das liegt daran, dass es einfach so ein tolles, warmes Gefühl ist, wenn dieser Bass dann kommt. Man kann sich sozusagen darin verlieren, man kann eine bestimmte Form von Subjektivität auch verlieren. Es fühlt sich gut an, es ist sozusagen Eskapismus dessen, dass man immer alles zusammenhalten muss, dass man immer genau weiß, was tue ich jetzt, ist das gut für meinen Lebenslauf und sowas. Und das wird im Moment, glaube ich, über Bass am effektivsten einfach transportiert. Vor 50 Jahren hatte man das vielleicht in so lang anhaltenden Gitarrensoli oder halt in Hendrix Verstärkerkrach oder so etwas, dieses psychedelische Gefühl. Das löst sich im Moment halt im Bass einfach auf.
And it's obviously also a core for dancing, for
es ist offensichtlich der Grund, der Kern, warum wir tanzen. Wir tanzen um der körperlichen Erfahrung willen gewissermaßen. Bass wird laut gespielt und lässt deine Brust, deinen Körper buchstäblich erzittern. Und für Musikszenen ist es ausschlaggebend zu sagen, diese intensive Erfahrung trennt uns von den anderen. Die sagen, das ist ja keine Musik, sowas höre ich mir nicht an. Um eine Gemeinschaft herzustellen, halten wir genau das aus. Wir halten das aus. Wir können dazu sogar tanzen. Wir können uns dazu ausdrücken.
Das Gute am Bass ist, dass er die Ohren in Ruhe lässt, während hohe und mittlere Frequenzen sehr leicht anstrengend oder sogar schmerzhaft sein können. Und das ist beim Bass oder besonders beim tiefen Bass nie der Fall. Wichtig am Bass ist, dass es immer auch eine physische Erfahrung ist, wo man Musik eben nicht nur hört, sondern auch spürt.
Bass ist Boss, die Kultur der tiefen Töne. Feature von Olaf Karnik und Volker Zander. Mit den Musikproduzenten Marc Ernestus, Justus Könke und Ron Last, dem Kontrabassisten Sebastian Grams, dem Kirchenorganisten Dominik Sustek, dem Konzertproduzenten Hashime Ishizaka, dem Filmkritiker Daniel Kotenschulte, der Künstlerin Michaela Millian, dem Musiker Anthony Moore, dem Kulturwissenschaftler Benjamin Neuss und dem Journalisten Christian Wertschulte. Es sprachen Daniel Berger und Maja Bothe. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.